Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ich habe gerade das Gefühl, dass Marvel im Moment es schafft, neue Themen aufzumachen, was wir so in Superheldenfilmen einfach noch nicht angezapft haben. Ich finde, sie machen da halt irgendwie richtig schön neue Themen auf, wo man auch nochmal andocken kann, wo man nochmal ein bisschen drüber nachdenken kann.
Sag mal, Laura, ist Pedro Daddy?
Fabian, ist Pedro Daddy?
Nein, das ist gemein. Du darfst nicht einfach auf eine Frage mit einer Gegenfrage antworten, vor allem wenn die Gegenfrage die gleiche Frage ist.
Ja, also ich glaube, bei uns im Team sind wir uns einig, dass die Antwort darauf definitiv ja ist.
Ja. Und jetzt musst du noch erklären, also du hast mir...
Ich muss das jetzt erklären.
Ja, natürlich musst du das erklären. Du hast mir doch gesagt, dass ich das fragen soll. Ich habe vermutet, es ist irgend so ein Gen Z-Ding, denn ich habe davon noch nie was gehört und ich kann mit der Frage auch nicht so viel anfangen.
Naja, also ich möchte mich da enthalten, weil ich bin nicht Gen Z. Ich bin fast Gen X. Fast. Ich bin ein altersschwaches Millennial-Stück. Ich bin nicht dafür qualifiziert, diese Frage zu, beziehungsweise das weiter zu erläutern. Ich weiß nur, dass es eine relevante Frage ist, die man in der jetzigen Zeit beantworten muss.
Ja, ist natürlich voll cool, dass ihr mich so als Gen Z einschätzt, aber ich bin auch kein Gen Z, ich bin auch Millennial. Insofern ist das offensichtlich irgendwie ein Meme. Aber natürlich hat Pedro Pascal in The Last of Us, aber auch in The Mandalorian und jetzt natürlich in The Fantastic Four so gewisse väterliche Vibes, nenne ich es mal. Und ich vermute, daher kommt die Frage. Richtig?
Es gibt halt Internet-Daddies und Internet-Moms. Lass es uns dabei einfach belassen und die besprechen. Und er ist definitiv ein Daddy.
Genau, weil ich lasse uns das nicht weiter vertiefen, weil es gibt ja nämlich eine Person der Zeitgeschichte, an die muss ich denken, wenn es um Daddy geht. Und das ist nicht gut. Eventuell kommen wir auf die sogar heute noch zu sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Es gibt sie länger als die Avengers, doch erst jetzt bekommen die Fantastic Four ihren ersten Auftritt in Marvels Cinematic Universe. Und da muss die Familie um Pedro Pascals Mr. Fantastic gleich mal gegen den größten Bösewicht im MCU ran. Setzt sich Marvels Lauf nach dem guten Thunderbolts fort oder stolpert das fantastische Team? Darüber reden wir in dieser Folge. Wir, das sind Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin und großer Marvel-Fan. Hallo Laura.
Hallo.
Und ich, Fabian Douglas, mich kennt ihr von GigaTV Mag. Kaum bin ich aus dem Urlaub wieder zurück, werde ich gleich in eine Pressevorführung gesteckt und darf dann sofort einen Vidcast drüber machen. Keine Zeit, 200 E-Mails zu lesen. Doch bevor wir die Fantastischen Vier ihre ersten Schritte tun, erstmal ein wenig Werbung. Den Überblick über das MCU zu behalten mit all seinen Projekten ist ja nicht besonders einfach. Wäre es da nicht toll, wenn es eine Webseite gäbe, die alle Infos zu deinen Lieblingsfilmen und Serien hätte? Und die gibt es, nämlich Featured. Auf Featured erfahrt ihr, was gerade im Kino läuft, welche Entertainment-Apps ihr euch angucken solltet und welche ultrascharfen TV-Trends auf dem Programm stehen. Aber nicht nur Cineasten oder Serien-Junkies kommen bei Featured auf ihre Kosten, sondern auch alle, die sich für Videospiele interessieren oder auf der Suche nach nützlichen Technik-Tipps sind. Schaut doch mal vorbei. Einen Link zu Featured, dem Magazin für digitale Kultur, mit einem Artikel über die Fantastic Four, findet ihr in den Shownotes. Und damit raus aus der Werbung, zurück zu den Fantastic Four, die ich definitiv Fantastic Four nennen werde und nicht die Fantastischen Vier. Da muss ich nämlich immer an eine gewisse Rap-Gruppe denken. Ja, The Fantastic Four First Steps startet am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos, zwei Wochen nach dem DC-Konkurrenzfilm Superman. Laura, du hast ja beide Filme geguckt. Welchen würdest du denn von den beiden empfehlen?
Fantastic Four.
Okay, krass. Das ist natürlich insofern, wobei, ist es so krass? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nämlich Superman leider nicht geguckt. Insofern, aber es ist trotzdem interessant, weil ich habe zumindest auf dem beim Warten auf der Toilette nach dem Film einen getroffen, der es genau anders sieht als du. Der konnte leider nicht hier sein. Aber ich bin trotzdem gespannt, denn mir war es so...
Von wem redest du denn?
Ja, ich weiß auch nicht, von wem ich da reden könnte. Von einem von den vielen, vielen FilmkritikerInnen, der mit mir in der Pressevorführung drin war. Also ich finde, der Film ist so wie so ein warmes Glas Milch mit Honig. Also es gibt dir ein warmes Gefühl im Bauch, es ist sehr süßlich und es lullt dich so ein bisschen ein. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber sprechen wir gleich. By the way, natürlich ist jetzt der erste Review-Part spoilerfrei. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, keine Sorge, wir verzichten auf Spoiler und ich denke, es wird einen Spoiler-Part geben. Da werden wir euch dann noch explizit darauf hinweisen. Ja, die Fantastic Four sind neben Captain America, würde ich sagen, Marvels wichtigste Comicfiguren und auch mit die ältesten. Und jetzt haben sie endlich ihren eigenen Film. Beziehungsweise ja, eigentlich ist es ja schon der, ich weiß nicht, der 5. oder 6., wenn man jetzt die von 20th Century Fox sich mal wegdenkt. Oder die diesen berühmten, berüchtigten Bernd Eichinger-Film, der dann irgendwo im Giftschrank gelandet ist. Aber das ist ja schon ein bisschen zu lange her. Deswegen halten wir uns mit dem Film gar nicht so weiter auf, sondern reden dann gleich über die modernen Fantastic Four. Denn das, was ich hier besonders auch interessant finde, ist, dass es ja eine Familie mit Superfähigkeiten ist. Und das gibt ja der ganzen Geschichte auch etwas Besonderes. Es ist auch keine Origin-Story, das hat Regisseur Matt Shakman auch verneint. Das heißt, wir bekommen so den Hintergrund in den ersten 10 Minuten so ein bisschen zusammengefasst. Aber ansonsten ist das quasi ein neues Abenteuer mit den Fantastic Four. Die bestehen aus Pedro Pascal als Richard Reeds, Vanessa Kirby als Susan Storm, Eben Masbach als Ben Grimm und Joseph Quinn als Johnny Storm. Hast du da irgendeinen Favoriten von den vier?
Du meinst von den Schauspielerinnen oder von den Charakteren?
Maybe both.
Ich finde das ja so spannend, weil man kann ja bei IMDb zum Beispiel, kann man ja seine Favoriten immer so einstellen, ne? Also da machst du so ein Herz dann irgendwie an die Schauspielerinnen oder an die Regisseure und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich auf die Seite von Fantastic Four gegangen bin auf IMDb, habe ich gesehen, dass alle vier ein Herz von mir haben. Also weil ich mag einfach alle vier Darsteller wahnsinnig gerne. Also Vanessa Kirby halt einfach schon eigentlich seit The Crown, weil sie halt einfach, also ich finde sie einfach so krass gut. Also ich bin absoluter Mega-Fan von ihr. Und auch Pedro Pascal natürlich schon seit Buffy. Ne? Wir wissen alle, die große Rolle in Buffy, die er gespielt hat, ist uns alle im Gedächtnis geblieben, dass wir sagen, Mensch, Pedro Pascal, wo kennen wir den? Ach, aus Buffy, genau, diese eine Szene. Aber also dementsprechend, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und um das irgendwie weiterzuführen, auch Joseph Quinn ist, finde ich, absolut legendär und fantastisch und deshalb ist er ja auch Teil der Fantastic Four. Deshalb, da waren schon mal die Erwartungshaltung von mir war schon mal wahnsinnig hoch, weil ich so gedacht habe, okay, es sind meine Lieblingsschauspieler. Geil. Kann ich mich auf jeden Fall drauf einlassen. Und wenn ich dann drüber nachdenke, wen ich von den Charakteren am liebsten mag, ich glaube, ich hatte schon immer irgendwie so eine gewisse Sympathie für Sue. Die hat
überrascht weiß ich nicht, jetzt wenig, aber ja.
Überrascht okay. Wenig. Aber ich mochte auch Johnny immer sehr gerne.
Ausgerechnet er halt so ein bisschen, Johnny.
Ja, ausgerechnet Johnny, aber er ist halt so ein bisschen der Comic Relief und es kommt natürlich auch immer drauf an, wie er dann halt irgendwie so dargestellt wird und wie er erzählt wird. Also das kann natürlich auch total ins Nervige reingehen. Aber da können wir ja gleich drüber sprechen, ob das in dem Film auch so war.
Also ich finde auf jeden Fall, dass diese Familie so eine besondere Chemie hat und dass, also ich zumindest nehme auch die einzelnen Figuren, also die sind einfach, ich nehme ihnen ihre Rolle ab und sie sind auch, passen auch alle super auf diese Rolle. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal mit den älteren Fantastic Four vergleiche, also Joan Griffith ist halt einfach, sorry, kein Pedro Pascal und ich habe ihm die Beziehung zu Jessica Alba, Susan Storm auch nie so ganz abgenommen. Das ist hier in dem Film deutlich glaubwürdiger. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist so meine Lieblingsfigur? Also ich muss ja gestehen, ich finde ja die Fantastic Four, die fand ich immer ein bisschen albern. Also da gibt's halt den einen, der sich so wie Gummi ausdehnen kann, so ein bisschen lame als Superfähigkeit. Und dann gibt's den anderen, der sieht immer so aus, als hätte man dem irgendwelche Plastikstücke ins Gesicht geklebt. Also das war, fand ich halt immer eher ein bisschen albern. Aber in diesem Film, also ist das jetzt zum ersten Mal, finde ich, relativ überzeugend. Also Eben Mosbachrach, der verschwindet tatsächlich komplett hinter dieser Maske, obwohl natürlich er als Schauspieler auch immer wieder durchschimmert. Aber ich finde ihn tatsächlich als Figur auch, obwohl das jetzt schon mal kleine Kritik vorweg, irgendwie in dem Film nie so ganz ausgeschöpft wird, aber ich finde irgendwie, er hat so Konfliktpotenzial, er hat so eine gewisse Tiefe, eine gewisse Traurigkeit auch, die ich irgendwie cool finde. Also er hat, Mosbacher hat über seine Figur erzählt, in seinem Kern ist er ein widersprüchlicher Mensch innerhalb eines steinigen Äußeren. Als Schauspieler ist das tolles Futter mit endlosem Material, das ich erkunden und mit dem ich spielen kann, um diese sehr unterschiedlichen Figuren miteinander zu verbinden. Und das merkt man tatsächlich, finde ich, dass der Film noch am meisten Interesse an ihm hat. Also er bekommt jetzt, glaube ich, keinen großartigen Arc, aber so die Szenen in seiner alten Hood, wo er noch so ein bisschen er selbst sein kann, die fand ich auch, die stachen so ein bisschen hervor aus dem Film.
Also ich finde eigentlich, und das ist das, was mir bei dem Film irgendwie gut gefallen hat und was ich, was wir jetzt auch spoilerfrei irgendwie besprechen können, dass alle vier ihre Momente bekommen haben. Also und das ist ja ganz interessant, weil ich fand es auch, wenn man dann eben den Abspann sich anschaut und dann überlegt, okay, wie viele Leute haben da eigentlich wirklich mitgespielt und wie viele Leute waren eigentlich relevant, dann ist das ja fast schon ein Kammerspiel, ne? Also das sind ja wahnsinnig wenige Leute, die da wirklich relevant sind in diesem Film. Und eigentlich kannst du es runterbrechen auf 6 Leute, die wirklich was zu sagen haben, so. Und das fand ich halt so gut daran, dass dann jeder gleichwertig irgendwie so seine Momente bekommen hat, weil auch, also klar, ne, Reed und Sue haben natürlich irgendwie so den größten Konflikt über den Film hinweg, haben auch, gerade Sue hat natürlich total den Arc, auch Reed hat einen Arc, und aber auch Johnny bekommt ja so seine ganzen Einzelszenen, wo er dann irgendwie alleine auch da sitzt, Sachen recherchiert, wie er auch irgendwie in Kontakt irgendwie mit Silver Surfer dann irgendwie tritt. Also es ist so, ich finde, das ist sehr balanciert irgendwo gewesen und das hat mir gut gefallen.
Aber ich finde, es gibt eine Figur, da finde ich das ganz interessant, dass das da ausgerechnet deine Lieblingsfigur ist, die so ein bisschen abfällt, nämlich Susan Storm, finde ich. Es liegt jetzt gar nicht so an Vanessa Kirby, die macht ihre Sache natürlich super, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber ich finde, es gibt so eine einzige Szene, die so ein bisschen, wo es so ein bisschen nur um ihre Figur geht in dem ganzen Film. Und witzigerweise unterhält sie sich da mit Sarah Niles, also der Figur von Sarah Niles, und sie reden lustigerweise über einen anderen Mann. Könnte man also fragen, ob der Film den Bechdel-Test besteht. Aber ansonsten bleibt sie so als Figur, ich will nicht sagen blass, aber so eher so eine Support-Charakter.
Das habe ich komplett anders empfunden. Ich habe das so empfunden, dass sie den ganzen Film getragen hat. Also sie sagt nicht besonders viel, aber sie ist halt voll da und jede einzelne große Entscheidung in diesem Film ist um sie rum gewoben und ohne sie würde die Handlung so gar nicht stattfinden.
Ich glaube, da müssen wir vielleicht im Spoiler-Part noch ein bisschen drüber reden, weil das ist jetzt, glaube ich, im spoilerfreien Part ein bisschen schwierig. Über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist Pedro Pascal als Richard, also stimmt nicht ganz, aber über seine Figur Richard Reeds noch gar nicht. Den finde ich auch ziemlich klasse, weil er so eine gewisse Traurigkeit auch in seine Rolle mit reinbringt. Auf der einen Seite finde ich das irgendwie besonders, weil er wird halt so geframed als der schlauste Mann der Welt. Und auf der einen Seite ist es natürlich cool, der schlauste Mann der Welt zu sein, aber wenn du halt der schlauste Mensch der Welt bist, dann kann das wahrscheinlich auch ein bisschen einsam sein. Und auch darauf geht ja der Film in einigen wenigen Szenen ein. Ich finde, es doppelt sich nur ein bisschen dann mit Ben Grimm, der ja auch so eine gewisse Isolierung hat von seiner Umwelt, dadurch, dass er so aussieht, wie er aussieht. Obwohl ja eigentlich, also er wird ja jetzt nicht irgendwie angefeindet deswegen, weil er so komisch aussieht. Ne?
Naja, also das ist ja eigentlich ein Thema immer wieder irgendwie bei den Fantastic Four, dass Ben natürlich das härteste Schicksal getroffen hat, weil er halt einfach eine Verwandlung durchgemacht hat, die halt A, nicht rückgängig gemacht werden kann. Also ist halt nicht wieder Hulk, der halt irgendwie auch wieder in seine menschliche Form sozusagen zurückverwandeln sich kann. Und in anderen Filmen hat man ihn schon mehr damit strugglen sehen. Oder da hat es mehr Gewicht bekommen. dass es ihm halt eigentlich gar nicht so gut geht damit. Ich finde, es wird in dem Film jetzt halt eben angedeutet. Und ich finde, das ist aber auch ein total, also das, was du eben gerade schon gemeint hast, ich finde, das ist voll der gute Konflikt erstmal an und für sich, ne, weil es halt so eine immense Auswirkung irgendwie auf sein Leben hat und auch auf sein Selbstbewusstsein hat. Im Sinne von, okay, wie kann ich dann eigentlich irgendwie an der Gesellschaft in meiner Form, in meiner derzeitigen Form teilnehmen irgendwie, und wie kann ich daten, kann ich Beziehungen irgendwie eingehen, haben Leute Vorurteile mir gegenüber. Es nimmt nicht einen großen Raum ein, aber es wird zumindest schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es auf jeden Fall was ist, was ja im Comic auch in seiner Figur total drin liegt.
Ich glaube, das ist so ein bisschen so das Marvel, ich will nicht sagen Marvel-Problem, aber so ein Ding, was sich bei vielen Marvel-Filmen so zeigt, so, dass viele Sachen so angedeutet werden, so, und dann, um sie dann in späteren Produktionen weiter zu thematisieren.
Ja.
Was ja auch okay ist. Du willst ja nicht jede Figur sofort im ersten Film auserzählen. Eine Figur haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist nämlich Herbie oder The Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics. Von dem war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Von dem habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Das ist nämlich so eine ganz komplexe Puppe. Die wird von 5 verschiedenen Leuten am Set gespielt und dann auch mit VFX, noch weiter verstärkt. Der war ganz cute, aber er hatte jetzt nicht so die krassen Szenen, die mir so im Gedächtnis geblieben sind, oder?
Nee, fand ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe da, glaube ich, vielleicht auch nicht so eine Vorliebe für ihn, dass mir das jetzt irgendwie negativ aufgefallen ist. Für mich hat das gereicht. So.
Ja, ist okay. Es muss nicht in jedem Film ein Grogu drin sein oder so, keine Ahnung. Ich wollte noch gern ein bisschen über den Regisseur reden. Das ist Matt Chuckman. Den kennt ihr vor allem als Regisseur der WandaVision-Serie. Übrigens zusammen mit dem Kameramann Jess Hall, der hat auch WandaVision gemacht. Und einer der Producer hat über Matt Chuckman gesagt, Matt hat die unglaubliche Fähigkeit, geerdete Geschichten und Spektakel zu nehmen und sie zu vermischen. Wir haben das meisterhaft mit WandaVision gesehen. Seine geschickte Hand mit Familie und Abenteuer gab den Ausschlag dafür, dass er Fantastic Four inszenieren durfte. Und jetzt wollte ich dich fragen, weil du ja ein großer WandaVision-Fan bist, siehst du das auch hier? Siehst du auch hier seine geschickte Hand für Familie und Abenteuer?
Ich finde, es wird auf jeden Fall klar, dass da jemand Regie geführt hat, der auf jeden Fall sich Gedanken darüber gemacht, wie die Charaktere miteinander verbunden sind. Das sieht man auf jeden Fall. Ich glaube, also wenn wir jetzt dramaturgisch und strukturell über den Film sprechen, dann ist es so, dass das Drehbuch natürlich ihm vorgegeben hat, dass da wahnsinnig viel Exposition stattfindet. Also ich würde sogar behaupten, dass die Hälfte des Films eigentlich eine ganz große Exposition ist. Und es ist natürlich auch eine Entscheidung, dann zu sagen, ich setze jetzt die ganze Zeit durchgehend gerade irgendwie so am Anfang auf Pathos. Und also ich finde, also mein erstes Statement irgendwie, nachdem ich aus der PV heute rauskam irgendwie, und dann sind ja da immer die Leute vom Filmverleih, die dann irgendwie direkt auf dich warten und irgendwie dir das Notizbuch ins Gesicht halten und sagen, sag doch mal, wie fandst du es denn? Und ich glaube, also mein initialer Gedanke dazu war tatsächlich, dass ich in der ersten Hälfte des Films nicht sicher war, ob ich den Film mag. Und dann hat der Film es aber so rumgerissen, wie ich das selten bei einem Film erlebt habe. Weil normalerweise, wenn ich am Anfang von einem Film nicht ganz abgeholt bin und noch so ein bisschen irgendwie so mit so einer Fuß irgendwie in der Türschwelle sozusagen stehe und so denke, vielleicht gehe ich doch raus irgendwie, also jetzt nicht wirklich physisch aus dem Kino raus, aber vielleicht gehe ich nicht mit, die Reise mit, finde ich das total faszinierend, dass das dann irgendwie doch bei mir am Ende so gut funktioniert hat, weil die Exposition dann irgendwann mal aufgehört hat. Also ich würde behaupten, dass eigentlich der Midpoint noch Exposition im Grunde genommen war. Und dann endlich sind wir so ein bisschen reingekommen in so ruhigere Momente auch, wo nicht die Musik geballert hat und wo tatsächlich mal ein bisschen geatmet werden konnte. Und das waren aber für mich zum Beispiel auch total die Momente, wo dann halt Sue für mich richtig krass funktioniert hat, weil sie halt in so vielen Szenen durch ihre Blicke die Szene getragen hat. Und da muss man halt draufschauen und das muss man halt irgendwie so merken. Aber ich war wirklich fasziniert davon, wie sehr das für mich dann halt einfach gegen hinten, also gegen Ende des Films, auch so um sie herum so stark wurde, dass alle Fäden, die sie irgendwo mal gewoben haben am Anfang des Films, aufgenommen worden sind und alles bis zum Ende erzählt worden ist. Weil wir jetzt gerade irgendwie über Superman gesprochen haben. Das war ja einer der Punkte, wo ich bei Superman so ein bisschen war, so, da ist so viel los, da ist irgendwie, da werden so viele Sachen irgendwie auch nicht so ganz bis zum Ende gedacht. Dieser Film ist ein Rundum-Paket. Der ist wirklich in sich abgeschlossen. Da ist wirklich alles am Anfang gesetzt worden und dramaturgisch bis zum Ende durcherzählt worden. Und das zollt dann immer bei mir irgendwie Respekt ab, wenn das passiert, weil ich dann so merke, okay, da sitzt jetzt nicht irgendjemand, der das vorher noch nie gemacht hat oder wo zu viele Studioleute reingesprochen haben und gesagt haben, oh, es wäre ja ganz toll, wenn das noch passieren würde. Und du als Regisseur dann halt so denkst, ja, es wäre richtig toll, wenn das noch passieren würde.
Das ist aber witzig, weil es stehen irgendwie 4 Leute, sind irgendwie verantwortlich für das Ganze. Und ja, auch viele von denen sind so eher so, ne, mittelbekannt. Insofern, also es ist ja eigentlich kein so gutes Zeichen, je mehr Leute an einem Drehbuch mitgeschrieben haben. Normalerweise, aber in diesem Fall scheinbar doch.
Ich finde es halt interessant, weil ich nicht weiß, und ich meine, wir sind jetzt natürlich irgendwie so auf der letzten Rille unterwegs, weil wir direkt quasi von der PV in diesen Podcast hineinfallen. Ich bin mir nicht so sicher, weil ich das nicht recherchiert habe, wie viele von denen tatsächlich mitgeschrieben haben. Mhm. So. Also wie viele tatsächlich also wie oft es quasi umgeschrieben worden ist oder wie viele Leute zusammengeschrieben haben.
Also es wirkte eher so, als hätten Jeff Kaplan und Ian Springer so irgendwie die erste Version abgeliefert und Josh Friedman und Eric Pearson hätten dann das eben darauf aufgebaut und dann das endgültige Drehbuch geschrieben. Aber das ist nur so meine Interpretation, weil diese 4 Namen werden immer so in der Konstellation genannt.
Ja, wobei ich bei, also man darf ja auch nicht vergessen, dass es natürlich auch was damit zu tun hat, dass das jetzt zusammengeführt wird mit den anderen Marvel-Filmen. Und da natürlich du auch davon ausgehen kannst, dass jetzt vielleicht so ein Eric Pearson die Brücken geschlagen hat, sozusagen sichergestellt hat, okay, läuft das dann darauf hinaus, kann das Continuity-mäßig aufeinander aufbauen.
Ja, wie gut das ist, das können wir jetzt noch nicht sagen, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Aber ich wollte auf diesen Flow nochmal anspringen, den du genannt hast. Also das Ganze ist, finde ich, ja sehr Exposition-lastig, aber auch sehr Montage-lastig. Also ja, es hat so ein sehr krasses Pacing, sehr starken Flow. Auf der einen Seite kannst du das natürlich positiv formulieren, also es fließt so schön vor sich hin, es hat jetzt keine spürbaren Längen oder so. Man kann es aber auch kritisch sehen und sagen so, ja, aber dann die Szenen haben jetzt auch nicht so wirklich viel Raum zum Atmen. Und jetzt wollte ich mal fragen, so eine Szene, du hast ja einen Typus von Szenen, den du gern magst, nämlich diese sogenannten Nachleseszenen. Gab es die in diesem Film überhaupt?
Also gegen Ende hin gab es die eher. Und das hat dann genau dazu geführt, dass ich halt das, was ich eben gerade umschrieben habe, mit es gab mehr Raum zum Atmen. Das hat genau dazu geführt, dass ich halt eben auch mal diesen Raum für mich hatte, aber dass ich auch das Gefühl hatte, okay, die Charaktere haben jetzt gerade den Raum, mal kurz zu verarbeiten, was da eigentlich irgendwie passiert ist. Und ich fand es auch gut, dass sie das halt nicht in klassischer Marvel-Weise dann so mit Humor vollstopfen. Also das wurde ja sehr sporadisch lustig. Das war jetzt nicht irgendwie ein Comedy-Film. So.
Ja, die Comedy kommt eher von Ben Grimm und Johnny Storm, aber Susan Storm und Mr. Richard Reed, die sind schon sehr ernst. Und das hat natürlich jetzt auch mit der Story zu tun, über die wir jetzt noch gar nichts gesagt haben. Aber die geben dem Ganzen so einen gewissen Pathos und so ein bisschen Gravitas, was ja auch passt. Vielleicht kommen wir so mal so langsam zur Story. Also um das Ganze noch mal ein bisschen einzufangen. Also der Film spielt auf der Erde 828 in, also das ist so quasi eine Parallelwelt in einem Paralleluniversum mit einem alternativen Zeitstrang der 1960er. Warum? Also einfach, weil die Fantastic Four in dieser Zeit von Stan Lee und Jack Kirby erfunden worden sind. Und Matt Jackman hat gesagt, ja, was die 60er so großartig gemacht hat, war der Optimismus der JFK-Ära, das Weltraumwettrennen und der Blick zu den Sternen. Also die Vorstellung, dass Technologie alles lösen kann und dass die Zukunft hell ist. All das ist in der DNS der Fantastic Four. Und das darauf ja, basiert der Film auch sehr stark. Also er hat so eine sehr starke eigene Bildsprache. Also das ist zum einen natürlich über die Kostüme und das Set-Design hat das alles so einen 60er-Jahre-retro-futuristischen Look. Aber es gibt auch so Spezialeffekte, nenne ich das mal so, die so sich sehr an so die 60er-Jahre anlehnen. Es hat so, auch so vom Bild her so ein bisschen den Look der 60er. Und dann gibt es so einen Effekt, den nennt man Chrome Abbreviation oder irgendwie so, also dass bei gewissen hellen Lichtern sich das so aufspaltet in Blau, Rot und Grün. Gibt es so eine Szene, in der der Effekt ganz stark ist. Verbindet man auch so ein bisschen mit mit der Vergangenheit. Wie fandest du denn dieses Setting?
Ich fand das so gut. Ja. Ich mochte das so gerne. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei Loki, wie bei der Serie. Mhm. Und also ich bin halt ein großer Fan einfach grundsätzlich von der Ära. Also ich mag das Set-Design einfach total gerne. Ich habe die ganze Zeit schon, ich habe mich mehr als einmal dabei ertappt, dass ich hinten verschiedene Lampen ausgecheckt habe und dachte, das wäre aber auch schön zu haben. also das hat für mich richtig gut funktioniert, weil ich so dachte, ja, okay, das ist irgendwie schön. Das gibt mir so ein heimeliges Gefühl irgendwie. Und ich mochte eben auch wieder daran, dass es halt so konsequent durchgezogen wurde. Also es hat sich nicht so angefühlt, als wäre das jetzt so ein Gimmick, was man mal so oben drüber stülpt und sagt, ja, übrigens, da sind jetzt halt so ein paar Lampen aus den 60ern, sondern das hat sich so richtig gut irgendwie durch alles durchgezogen, sowohl irgendwie auch, also Set-Design, aber auch Kostüm, aber bis hin auch zu der Art und Weise, wie die Leute so agiert haben und wie die Leute auf bestimmte Sachen, also ich fand zum Beispiel immer diese Szenen, wenn dann halt irgendwie so die Journalisten da stehen und so Fragen stellen, selbst da hat sich das so eingegliedert, das waren nicht Journalisten aus den 2000ern oder aus den 2020ern, sondern das waren wirklich Journalisten aus den 60ern, 70ern.
Ich fand das auch besonders cool dann im Raumschiff von den Fantastic Four, dem Excelsior meine ich, das wirkte ja alles noch sehr analog. Das fand ich sehr cool, so im Vergleich zu den sonst so sehr generischen Raumschiffen, die ja alle so irgendwie gleich aussehen. Ja. Und auch sonst ist das ja eine sehr positive Story, könnte schon fast sagen, ein Gegenentwurf zur Gegenwart, Fragezeichen. Also Matt Jackman hat zum Beispiel gesagt über diese sehr positive Story, dass ja Reed Richards, die schlauste Person im Universum, war ja schon als kleines Kind sehr schlau und er hat mehrere Nobelpreise gewonnen, bevor er mit dem College fertig war. Also er hat schon die Welt beeinflusst, bevor er ein Superheld wurde. Und jetzt, da er einer ist, hat sich sein Einfluss noch erhöht. Wir haben doch in einer vorherigen Folge von den Quadrataugen so ein bisschen über moderne, postmoderne und postpostmoderne diskutiert. Ich glaube, im Jurassic World Podcast war das oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Hilf mir mal, hast du da nicht den Standpunkt vertreten, dass Eskapismus, also Filme gucken als Flucht vor der Gegenwart, vor dem Alltag, nicht mehr funktioniert?
Was?
Oder findest du das eher im Gegenteil? Also das wird mich nämlich jetzt, also das würde dann erklären, warum du den Film so gut findest. Also ist es eher so im Gegenteil, dass du sagst so, nein, get me out of here.
Also ich finde, der Film war tatsächlich so ein klassischer Vertreter von, okay, wir sind halt nicht in der Postmoderne und machen uns die ganze Zeit über uns selbst lustig, sondern wir nehmen uns sehr ernst. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn da ganz eindeutig zu irgendwas dazugeordnen würde, weil die Postmoderne würde ja beides mischen, ne? Die Ernsthaftigkeit und das Augenzwinkern. Ich glaube, dass Eskapismus im Moment gerade oft nur noch begrenzt funktioniert. Und was ich ganz interessant finde, weil wir haben ja zum Beispiel in den 2000er Jahren hatten wir so das Gefühl irgendwie nach 9/11, dass da wahnsinnig viel so Filme entstanden sind, die so sehr darauf gesetzt hat, dass man halt eben sozusagen der Realität entfliehen kann. Und im Moment gerade habe ich das Gefühl, wir haben wahnsinnig viele Filme, die halt die Realität spiegeln, weil die Realität so krass ist und so viele verschiedene Konfliktherde einfach überall lodern, dass es total schwierig ist für uns, Sachen komplett ohne Kontext anzuschauen. Also ja. Es ging mir bei Superman zum Beispiel auch total so. Ne? Also wenn du da dann halt einen Konflikt irgendwie reinbringst und du hast da halt irgendwie eine Kriegsszene, dann ist es total schwer auszublenden, welche Kriege im Moment gerade auf der Welt herrschen und wie man da halt das einfach irgendwie auch nochmal gegenüberstellt und in einem anderen Kontext dann einfach sieht. Und ich finde, das ist für jeden Filmemacher extrem wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und es nicht mal nur für Filme, die wie Civil War so voll auf die 12 sich genau damit beschäftigen, sondern jeder andere Film auch. Und ich finde jetzt bei Fantastic Four ist es so schön, weil es ja uns sehr weit wegnimmt. Also wir sind auf einer anderen Erde und in der Vergangenheit. Also das ist, also weiter weg kannst du ja kaum irgendwie gehen von dem aktuellen Konflikten so. Und das war, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so abgeschlossen in sich irgendwie so gut funktionieren kann. Weil du irgendwo so ganz frei eine Geschichte dann erzählen kannst. Zumindest das, was ich aus dem Film halt so mitgenommen habe.
Ja, deswegen habe ich das so ein bisschen mit einem Glas Milch verglichen am Anfang. Mhm. Es ist halt schon so ein bisschen so ein Crowd-Pleaser. Es gibt dir ein gutes Gefühl. Aber es ist jetzt, sag ich mal, kein Film, wo du danach rausgehst und so denkst, oh, der regt mich jetzt aber zum Nachdenken an. So, das eher nicht, finde ich. Also es ist schon, also du hast es tatsächlich gut erfasst oder gut dargestellt, wenn du sagst, so weiter entfernt von unserer Realität geht eigentlich nicht. Vielleicht Westeros noch oder so, keine Ahnung. Aber es ist halt eine Welt, in der offensichtlich alle Probleme der Welt gelöst sind. Also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, diese eine Szene, gibt es keine Armeen mehr der Nationalstaaten, die wurden quasi aufgelöst, oder?
Ja.
Oder also, irgendwie so.
Ja.
Dann die Leute haben halt fliegende Autos, so das ist so das, was man sich in der Vergangenheit so unter die absolute futuristische ist ein fliegendes Auto. Das gibt's mittlerweile in der Welt der Fantastic Four und alle sind irgendwie happy und legen ihr komplettes Gottvertrauen in das Schicksal der Fantastic Four, in die besten, coolsten Superhelden der Welt. Also auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn man so mal dem Alltag entfliehen will, aber es wirkt halt auch ein bisschen, also so ein bisschen oberflächlich dadurch natürlich, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt so formulieren soll, ohne jetzt irgendwie besonders gemein zu klingen, aber es ist halt so, also das ist schon ein Film, den musst du halt gucken, wenn du halt Marvel-Fan bist. Wenn du sonst so irgendwie eher nicht so Marvel-Fan bist, dann ist das so ganz nett. Aber ich glaube, nach einer Woche hat man den Film auch eher vergessen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, das kann durchaus sein. Und ich glaube aber trotzdem irgendwie, also es ist jetzt, bleibt ein bisschen abzuwarten, finde ich. Also ich glaube, dass da einige Themen in dem Film waren, die ich noch länger mitnehmen werde. Also ich finde es total interessant, dass wir eine Geburt in dem Film sehen, dass es sehr, sehr viel um Mutter und Vaterschaft in dem Film geht und was es eigentlich genau bedeutet, und welche Verantwortung damit kommt, aber auch welche Hoffnung damit kommt und welche Gefühle da grundsätzlich irgendwie mitkommen. Also das fand ich immer sehr, fand ich, waren sehr, sehr starke Szenen in dem Film, die ich halt irgendwie so aus den, also das finde ich so interessant, weil Thunderbolts das ja auch aufgemacht hat. Also ich habe gerade das Gefühl, dass Marvel im Moment es schafft, neue Themen aufzumachen, was wir so in Superheldenfilmen einfach noch nicht angezapft haben. Und was aber auch nicht irgendwo ein Recycling ist von Sachen, die wir Also einerseits, die wir halt irgendwie schon mal gesehen haben, aber auch die wir irgendwie aus anderen ganz, ganz weit zurückliegenden Serien oder Filmen oder aus den 60ern, 70ern irgendwie so mitgenommen haben. Ich finde, sie machen da halt irgendwie richtig schön neu Themen auf, wo man auch nochmal andocken kann, wo man nochmal ein bisschen drüber nachdenken kann. Deshalb bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass der Film gar nicht bei mir hängen bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass er schon so zumindest als so ein Gefühl länger hängen bleibt als jetzt beispielsweise wieder der Vergleich zu, weil wir jetzt gerade letzte Woche über Superman gesprochen haben, als Superman. Superman habe ich jetzt schon, ich könnte dir nicht mehr sagen, worum es in dem Film geht. Um Superman.
Okay, oje, oje. Vielleicht, was bei mir besonders hängen geblieben ist bei dem Film, ist so diese Betonung auf das Gemeinschaftsgefühl. Also es gibt mehrere Szenen, wo so wirklich gesagt wird, so gemeinsam schaffen wir das, wir machen, wir zusammen. Und auf der einen Seite ist das natürlich, also sehr, sehr positive Weltsicht, finde ich auch sehr gut. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch wieder kritisch sehen, denn so dieses, ja, dieses Verlangen nach Einigkeit, ja, kann funktionieren. Manchmal kann man damit eben aber auch ignorieren, dass es halt doch einige Sachen gibt, die uns trennen. Und so eine Überbetonung von Einigkeit finde ich dann immer ein bisschen schwierig, denn gerade können es ja auch die Unterschiede sein, die uns eben stark machen. Aber in einer Welt, in der wir jetzt leben, in der sich eben so die großen Mächte unversöhnlich gegenüberstehen, so einen Gegenbezug aufzuzeigen, in dem alle an einem Strang ziehen, um, ja, um ein böses Schicksal abzuwenden. Also es ist quasi so der Anti-Don't-Look-Up-Film, würde ich sagen. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Das kann auch mal ganz nett und ganz wholesome sein. Und was ist denn diese böse, oder was ist denn dieses böse Schicksal, gegen das sich alle dann vereinen müssen? Das ist nämlich Galactus. Haben wir ja auch schon im Trailer gesehen. Die Comics-Fans kennen den natürlich, den großen Weltenverschlinger. Und was ich ganz spannend fand, habe ich im Pressematerial gelesen, dass so dieser Anzug von Galactus so ja, sehr detailliert und sehr haargenau erstellt werden musste, weil er ja dann eben, so wird natürlich Galactus, ist er natürlich also erstmal ein ganz normaler Mensch und dann wird er aber so gefilmt, dass er halt riesengroß aussieht. Und dann muss natürlich auch das, was er anhat, sehr detailliert sein. Also ich glaube, sie haben ihn so ein bisschen so gefilmt, wie man zum Beispiel die in den alten Star-Wars-Filmen die Raumschiffmodelle gefilmt hat. Also die so sehr detailliert waren und dann durch bestimmte Kamerawinkel ganz besonders groß und riesig aussahen. Und ich glaube, einer der Marvels Head of Visual Development hat auch Galactus und seine Rüstung so als Raumschiff beschrieben, die sie so inszeniert haben. Das ist schon ganz cool. Also vor allem dann später die Szene, no spoiler, weil auch im Trailer drin, in der Galactus dann durch New York läuft, ist schon cool. Aber ich glaube, als er dann in New York war, witzigerweise fand ich ihn dann irgendwie nicht mehr so beeindruckend oder so groß. Er hat einen Auftritt schon früher im Film. Da fand ich ihn irgendwie eindrucksvoller. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, da stimme ich dir zu. Also ich glaube, das hat was damit zu tun, dass er da irgendwie so im Halbdunkeln irgendwie sitzt und man dann seine ganze Größe nicht so richtig sieht. Und wenn du ihn dann neben so ein Gebäude stellst, dann weißt du auf einmal, wie groß er wirklich ist. Wobei ich es ganz cool fand, irgendwie diese eine Einstellung, wo er sich so umdreht und die Freiheitsstatue anschaut. Weil das halt einfach auch so ein ganz gutes, so ein Abnicken gegenüber dem, was wofür die Freiheitsstatue als so steht, ne? Also wir nehmen irgendwie eure geflohenen und geschundenen Menschen irgendwie auf in diesem Staat und dazu gehört vielleicht auch Galactus. Ich habe das in dem Moment, habe ich das so gelesen, dass ich so dachte, auch er könnte dort einen Hafen finden und kann es aber eben nicht, weil er halt einfach so sehr von seinem Hunger getrieben ist, dass er nicht aufhören kann und hatte in dem Moment eigentlich fast schon ein bisschen Mitleid mit ihm.
You're not yourself when you're hangry.
Genau.
Ja, ich war dann aber doch ein bisschen irgendwie von, weiß nicht, enttäuscht, würde ich nicht sagen, aber, oder anders gesagt, Galactus ist ja in den Comics so der Höhepunkt einer langen, zusammenhängenden Geschichte. Also die haben relativ lange darauf hingearbeitet, was es auch so damals in den Comics nicht gab. Und das Ganze gipfelte dann in der Galactus-Trilogie. Und ironischerweise war der Erfolg der Galactus-Trilogie auch so ein bisschen der Grund für den qualitativen Niedergang der Fantastic Four Comics, weil eben Kirby und Lee nicht so richtig wussten, wie sie jetzt Galactus toppen sollten. Mhm. Insofern ist spannend, dass sie dann ausgerechnet mit Galactus einsteigen. Aber okay, dann vielleicht ist es dann auch gut, dass sie dann so den Oberbösewicht sind, so dann aus dem Weg haben, denn, naja, ich meine, ein bisschen eindimensional ist er ja schon, weil der isst halt, weil er muss, weil er hungrig ist. Und er ist jetzt, sage ich mal, nicht so, hat jetzt nicht so viele Charakterzüge und nicht so viele Facetten wie jetzt zum Beispiel einen Thanos oder so.
Ja.
Insofern ist es, glaube ich, ganz gut, dass sie den jetzt quasi dann da verbraten haben.
Silver Surfer, Schallaball, stiehlt ihm das halt so voll weg, ne? Also ich finde, sie ist halt viel, viel interessanter als er und ihre ganze Geschichte, die dann da irgendwie auch noch aufgemacht wird. Aber glaubst du wirklich, dass die, weil müssen wir darüber im Spoiler sprechen?
Wir können, glaube ich, im Spoiler-Part drüber reden, weil das ist nämlich dann jetzt auch so langsam so mein Übergang, denn wenn wir jetzt Galactus haben, was ist denn so mit den anderen großen Bösewichten? Es gibt ja dann einen gewissen Dr. Doom zum Beispiel, keine große Überraschung. Der Gegenspieler der Fantastic Four, der taucht zum ersten Mal im Comic Nummer 5 auf. Und es gibt hier ja auch einige Referenzen an ihn, zum Beispiel das fiktive Land Latveria. In dieser nicht vereinten Nationsszene sind die Sitze von dem Land Latveria immer leer. Da kann man sich so denken, was das bedeuten soll. Aber ich würde sagen, dann lass uns doch in den Spoiler-Part gehen. Dann können wir so ein bisschen auch drüber reden, was jetzt mit den anderen Querverbindungen ins MCU ist und wie die jetzt rüberkommen und kommen die jetzt rüber oder was passiert da. Also insofern ist das jetzt eure Spoiler-Warnung. Wenn ihr The Fantastic Four noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr erst ins Kino kommen und danach wieder hier weiterhören, wenn ihr Angst vor Spoilern habt. Wenn euch das egal ist, dann bleibt doch gerne ran. Genau, ich weiß es nicht, was wir jetzt alles von der Spoilerliste abhaken. Vielleicht einfach ganz chronologisch, so lass uns mal über das Ende reden. Denn im Kampf gegen Galactus opfert sich ja Susan Storm und das Baby Franklin erweckt sie dann wieder zum Leben. Fand ich ganz interessant, dass den Männern in dem Film irgendwie immer verwehrt wird, sich zu opfern. Also Johnny Storm wollte sich ja auch opfern und dann kommt die Silver Surferin und sagt, Archibald, nein, machst du nicht, mach ich. Also nein, sagt sie nicht, aber ist mir schon aufgefallen. Das ist jetzt ganz wertfrei. Also ich finde das jetzt weder schlecht noch irgendwie gut, aber ist mir nur aufgefallen, dass sich vor allem die Frauen in dem Film opfern und nicht die Männer.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass das unterschwellige Thema des Films viel, viel mit Mutterschaft verknüpft ist.
Inwiefern?
Naja, also ich meine, es ist halt auch nochmal interessant, welche Konflikte sie zum Beispiel zwischen Reed und Sue aufmachen, ne? Also er ist ja fast schon, also er wirkt ja fast schon irgendwie so in der Art und Weise, wie er argumentiert, als wäre er, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, once again, als wäre er auf dem Spektrum, ne? Also im Sinne von, okay, inwieweit kann er eigentlich nachvollziehen, also das sagt sie ja dann auch so zu ihm, ne? Inwieweit verstehst du eigentlich, dass du mir gerade weh tust in der Art und Weise, wie du Sachen kommunizierst? Und ich finde es halt so interessant, weil dadurch natürlich einerseits die Tür so aufgemacht wird im Sinne, okay, man muss ja darüber diskutieren. Ich fand das so interessant, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber als sie dann so zurückkommen und er halt einfach direkt so rausplatzt, irgendwie so, ja, also wir haben halt jetzt, wir wurden hier von einer Entscheidung gestellt, also entweder opfern wir unseren Sohn,
warum
oder,
sagst du
oder
das?
Wir sterben alle. Und alle so, und dann hast du deinen Sohn geopfert? Und er so, nee.
Nee, natürlich nicht.
Und alle so, warum?
Warum erwähnst du das? Nothing good can come from this. Aber ich fand es sehr witzig, dass so die erste Frage ist, okay, let us walk us through the process. How did you defeat Galactus? Das fand ich sehr witzig. Was ja dieses 60er. Grundvertrauen, dieses Urvertrauen in die Fantastic Four unterstreicht.
Total. Ja. Also das fand ich auch irgendwie, und auch dann die Gesichter von allen vielen so, also.
Wait, what?
aber ich fand das so interessant, ne? Wie sie dann eben, wie gesagt, wie sie dann diesen Konflikt erzählen, weil ich meine, natürlich ist es auf eine gewisse Art und Weise angebracht, verschiedene verschiedene Varianten dessen, wie man mit dieser grundsätzlichen Gefahrensituation umgeht, welche Opfer man da bringen kann. So. Und es ist ja auch erstmal total verständlich, dass die Eltern von diesem Kind, was ja dann auch zu dem Zeitpunkt, als das sozusagen angefragt wird, ist ja so ein bisschen Rumpelstilzchen-mäßig gewesen, dass das, da war das ja noch gar nicht geboren so. Und das ist dann aber eben im Verlauf dessen, dass natürlich auch ein Wissenschaftler so wie Reed verschiedene Kalkulationen durchgehen muss, im Sinne von, okay, macht das, also welche Chancen haben wir hier eigentlich rauszukommen? Und ich fand es halt so interessant und auch so stark, dieser Moment, wenn sie einfach mit ihrem Kind dann rausgeht, weil das interessanterweise, das ist genau das, was ich mir im Kino auch in dem Moment aufgeschrieben hatte, bevor sie rausgeht, dass ja das Kind ist ja, es ist ja ein Mensch, so. Wir kennen ihn aber noch überhaupt gar nicht. Wir wissen überhaupt gar nicht, wofür irgendwie, also was für Charaktereigenschaften Franklin eigentlich irgendwie so hat. Und sie weiß es aber natürlich ein bisschen besser, weil sie natürlich mehr Zeit mit ihm verbracht hat. Wir als Zuschauer haben das auch noch nicht wirklich irgendwie überrissen. Und wie cool das dann halt ist, wie sehr sie das dann umdrehen kann in dem Moment, wo sie dann rausgeht vor diese Protestierenden und sagt, ich habe das noch nicht gemacht, aber ich möchte euch gerne jemanden vorstellen. Und wie sehr sie es dann aber auch schafft, die Meinung von den Menschen auf einmal umzudrehen, weil auf einmal wird das so total greifbar. Okay, wollen wir wirklich hier einen Menschen für uns alle opfern, der aber die Entscheidung nicht treffen kann? Und dieses, und da sind wir wieder bei dem Opfer, ne? Also es geht ja darum, hast du eine Entscheidungsgewalt darüber, dass du dich für alle anderen opferst? Das Kind hat es nicht. Und dementsprechend ist es gut, dass die Eltern es dann davor bewahren, so. Andere haben die Entscheidungsgewalt und gerade sie hat natürlich auch die Entscheidungsgewalt über sich selbst und ihr Tun, indem sie dann halt sagt, okay, ich gehe über meine Grenzen hinaus. Und deshalb, also ich fand, das war so ein Thema, was sich da so durchgezogen hat und was ich cool fand, weil es halt einerseits natürlich in Superheldinnenfilmen ganz oft irgendwie so ein Thema ist, ne, im Sinne von, okay, inwieweit bin ich eigentlich wichtig irgendwie für das Gute, den Erhalt der Menschheit. Aber da wurde es nochmal so persönlich, weil wie weit gehst du als Superheld tatsächlich? Gehst du über deinen eigenen Tod hinaus?
Ist auch insofern interessant, weil weiß ich, so viele SuperheldInnen, die Kinder haben, gibt es ja nicht. Mhm. Also Wanda ist ja tatsächlich so die große Ausnahme, auch wenn jetzt ihre Kinder ja eigentlich so mehr so ihre Hirngespinste waren, sage ich mal.
Und dann Iron Man natürlich, ne?
Iron Man. Okay, in den Comics oder in den... Ach so.
Im Endgame.
Okay, habe ich tatsächlich vergessen, muss ich gestehen. jetzt aber nochmal zu Susan Storm. Also ich finde halt, ihre stärksten Szenen hat sie, nachdem das Kind geboren wurde. Mhm. Und jetzt mal provokant gefragt, reduziert das nicht ihre Rolle so auf ihre Rolle als Mutter? Also verschwindet sie nicht so ein bisschen hinter dem Kind?
Habe ich mich während des Films manchmal auch gefragt. Ich habe es auch so nicht unbedingt empfunden, weil ich sie von Anfang an schon total so ein bisschen als Scene-Stealer empfunden hatte. Dementsprechend, und wie gesagt, sie sagt ja nicht so viel. Also die Figur Sue Storm ist eine sehr wortkarge Person, die eher so Punts raushaut. Also die bringt eher mit so einer, also schon die erste Szene, ne, wo sie da auf der Toilette sitzt und er da irgendwie rumkruspelt und rast und keine Ahnung was und sie dann sagt, ja, gib mir irgendwie, wie viele Sekunden? 14 Sekunden. Und er sagt halt ungefähr 50 mal so viel wie sie in der Szene. Und das, ich finde, Vanessa Kirby spielt das halt einfach auch so wahnsinnig gut. Und da hatte sie mich halt schon vorher. Und ich finde, das ist dann was dann nach hinten raus eben sich dann durchträgt für mich, dass ich halt sie vorher schon als Charakter sehr wahrgenommen habe und sehr bei ihr war, so dass es dann für mich nicht eine Reduktion auf ihre Rolle als Mutter ist später. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dadurch, dass sie so ein leiser Charakter ist, dass man nicht unbedingt, also dass man da jetzt nicht so eine krasse so einen krassen Fokus auf sie hat, weil dann natürlich andere Leute um sie rumtanzen, die halt sehr viel mehr sagen und sehr viel mehr agieren.
Ich meine, sie ist ja die unsichtbare Frau, wortwörtlich, in den Comics. Ja. Insofern passt das ja irgendwie auch gut, dass sie dann so hinter den etwas flamboyanten Figuren zurückstecken muss.
Aber sie steckt ja nicht zurück, sondern sie knallt ja so Sätze raus, ne? Aber sie legt nicht so viel Wert darauf, im Zentrum zu stehen. Mhm.
Aber finde ich ja auch okay, weil sie sind ja auch eine Familie und so eine Familie ist ja so halt eine Gruppe quasi. Und wenn da jetzt keiner so in der Mitte steht, ist ja eigentlich auch ganz interessant.
Ich meine, ihr Bruder ist eine liebende Flamme. Also weißt du, ich meine, da ist ganz klar, was da auch im Elternhaus wahrscheinlich, wer da die meiste Aufmerksamkeit immer auf sich gezogen hat.
Ja, wahrscheinlich. Ich wollte noch was zu, oder lass uns noch ein bisschen über Galactus reden, weil als ich gesagt habe, der hat sich ja jetzt erstmal erledigt, warst du so, ist sie though? Weil, also wir wissen natürlich nicht, wo er jetzt gelandet ist, ne?
Ja.
Ich meine, er kann da jetzt auch irgendwo dann neben einem Planeten auftauchen und dann ganz schönen Schaden anrichten. Aber also ist das das, was du meinst, oder glaubst du wirklich, dass er dann ist irgendwo sich, also aus dieser Leere des Universums und des Weltraums dann nochmal rauskommt, dass er nochmal eine größere Rolle spielt?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man könnte das als Brücke benutzen, irgendwie, um die rüberzuführen zu den Thunderbolts halt einfach, ne? Also, dass er bei den Thunderbolts landet und die so, hä, wo kommst denn du jetzt her und warum bist du hier und warum willst du unsere Erde essen? Und er nur so, ich wurde hierher geschickt.
Ja. Von wem? Den wollen wir es aber zeigen, ja.
Also, ne, und dann schicken sie ihn wieder zurück. Und dann sagen die Fantastic Four so, hä? Wir haben dich doch gerade weggeschickt. Genau. Und dann ist es wie so ein Brief, der immer hin und her geschickt. Und ja, das ist
so Bösewicht Ping-Pong.
Genau, das ist der nächste Avengers-Film. Der wird richtig cool, der Film.
Ja, ich meine, theoretisch, wenn man den halt nur in irgendeine Ecke des Universums hinschickt, wo es halt gar keine Planeten gibt, dann müsste er irgendwann verhungern. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie lang das so dauert, insofern.
Ja.
Ja. Aber das ist ja auch gar nicht das, über das die meisten Leute, glaube ich, nach dem Film reden werden, denn es gibt natürlich eine Post-Credit-Scene, eigentlich eine Mid-Credit-Scene, also eine Post-Credit-Scene.
Ich wollte gerade sagen, die Post-Credit-Scene war jetzt nicht so aufschlussreich.
Da habe ich jetzt, also ich habe tatsächlich eher auf die Post-Credit-Scene gewartet, weil es hieß eben, dass die Russo-Brüder das Set auch besucht hätten. Und dass wohl die Post-Credit-Scene am Set von Avengers Doomsday gedreht wurde, das ist falsch. Also wenn überhaupt, dann ist es die Mid-Credit-Scene, aber die hätte man auch genauso gut am Set von den Fantastic Four drehen können. Denn was passiert, es ist ein Zeitsprung, 4 Jahre später, sehr cool, die Susan liest ihrem Sohn Franklin die kleine Raupe Nimmersatt vor. Natürlich ein kleiner Wink auf Galactus. Und dann bekommen die beiden Besuch von einer Figur, die natürlich, die man nicht genau sieht. Sie hat eine Kapuze auf und sie hält eine Maske und Franklin berührt das Gesicht. Und das ist natürlich Dr. Doom. Ja, ich war ein bisschen, weiß nicht, ja, irgendwie war es klar, dass sie ihn nicht so zeigen. Aber ich meine, sie haben ihn schon enthüllt. Wir wissen schon, dass er von Robert Downey Jr. gespielt wird. Insofern habe ich so ein bisschen gehofft, dass man ihn tatsächlich auch schon sieht und war dann so ein bisschen so, okay, das war's. Na, das ist ein bisschen langweilig. Also, aber ich meine, das ist so, sind die mit Credit Scenes, die sind ja selten so wirklich große, richtige Szenen.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie, also früher hat man da ja immer so drauf hingefiebert und gesagt, wow, jetzt kommt hier der große Hinweis, wie es jetzt weitergeht. Und das war dann irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht dran erinnern, war das wirklich so viel mehr als jetzt, weil ich glaube, das waren ja auch immer nur so, ah, guck mal, da ist jetzt dieser Charakter. Also mehr war das ja seltenst. Deshalb finde ich,
Marvel, Captain Marvel war es noch, war es noch am ehesten eine richtige, größere Szene.
Ja, okay, stimmt. Aber ja, also.
Aber es war auch eher die Ausnahme, ja.
Es ist eher die Ausnahme gewesen. Es war eher im Sinne von, oh, guck mal, da ist Fury. Oder so. Da ist Herkules.
Ja, oder so.
Oder so. Deshalb, also für mich hat das jetzt irgendwie, das war jetzt nicht so ausschlaggebend. Also ja, das war irgendwie klar, aber auch interessant, dass halt Dr. Doom, Naja, obwohl, muss ja eigentlich, er muss ja erst bei den Fantastic Four auftauchen, aber once again, man weiß jetzt nicht ganz genau, wie dann dieser Sprung darüber irgendwie funktioniert. Ich hatte ja kurz zwischendrin eigentlich, und ich glaube, viele im Kino hatten halt so das Gefühl, als es darum ging, die ihre Erde woanders hin zu platzieren, dass dann alle so waren, ah, und so kommen sie dann darüber, dann haben wir zwei Erden nebeneinander. Und dann war es irgendwie so, ach so, nee, doch nicht. Wir schicken Galactus.
Ja. Ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil ich meine, wir haben ja jetzt, der nächste Film ist schon Avengers Doomsday, oder? Insofern, da muss ja jetzt noch, also schon viel passieren. Wir müssen Doomsday noch einführen, wir müssen irgendwie so die Fantastic Four und das die normale MCU, also das Universum miteinander vermählen. Also da muss noch schon noch ein paar Sachen passieren. Bin ich gespannt, wie sie das dann alles in den nächsten Filmen so vorbereiten wollen.
Ist es wirklich schon, ich weiß es gar nicht.
Also nicht der nächste, aber also nicht der nächste Film, der rauskommt, aber so der nächste Avengers, der nächste Event-Film, ach so, ja, der rauskommt. Ne? Also welche, ich habe tatsächlich gar nicht nachgeguckt, welche Filme sind es denn, die jetzt als nächstes rauskommen? MCU Phase, was, 6? Na komm, Wikipedia, lass mich nicht im Stich. Spider-Man New Day.
Spider-Man kommt noch dazwischen und könnte natürlich sein, dass das dann die Sachen miteinander verknüpft.
Boah, ist aber ganz schön viel dann, ne? Also Spider-Man einführen, Fantastic Four einführen und Doomsday einführen, Dr. Doom. Naja, schauen wir mal, wie sie das machen, wie sie das lösen. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich habe jetzt ganz vergessen zu fragen, so quasi so ein Fazit. Also, ich meine, wir sind jetzt im spoilerfreien Teil, da kannst du dann auch ein bisschen mehr dazu sagen, aber für wen ist denn jetzt dieser Film? Also ist das so ein, weiß ich, familienfreundlicher, gute Laune-Film oder ist das so ein Film, der besonders für Marvel-Fans geeignet ist? Wie würdest du das so sehen?
Nee, ich finde, dadurch, dass der Film so krass in sich abgeschlossen ist, kann das voll gut für Nicht-Marvel. Also die Leute, die jetzt nicht jede einzelne Serie sich angeguckt haben und nicht jeden einzelnen Film sich angeguckt haben, sondern die sporadischen, ach, ich könnte mal wieder einen Superheldenfilm gucken, Zuschauenden. So. Also ich glaube, für die kann das richtig gut funktionieren, weil es halt irgendwie so ein abgeschlossenes Ding erstmal ist. Und ich finde auch, du kannst ja den Film auch gucken, ohne dass du dann schon unbedingt Avengers jetzt sehen willst, ne? Also man könnte den Film sich auch einfach so mal angucken.
Meinst du, dass das vielleicht so das Problem bei Thunderbolts auch war? Weil Thunderbolts hat ja nicht so gut performt, obwohl die Kritiken ja eigentlich richtig gut waren. Mhm. Aber vielleicht haben sich da die Leute eher gedacht, wer sind diese ganzen Figuren? Die kommen alle aus unterschiedlichen Filmen, Serien, ja. Muss ich die jetzt alle kennen? Und hier ist es so ganz klar, die hast du vorher noch nie gesehen im MCU. Das sind alles neue Figuren und hier gibt's einen ganzen Film, vor die vorgestellt werden. Also vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst, so, das ist so ein Film, der für sich steht. Du musst eigentlich kein großes Vorwissen haben. Geh rein, wenn du Bock auf einen Sommerblockbuster hast.
Naja, so ein bisschen so wie Captain America First Avenger. Den konntest du auch einfach so gucken. Und klar, natürlich, wir wissen alle, was danach dann irgendwie passiert ist, ne? Aber, und das ist natürlich der erste Baustein gewesen. Aber nichtsdestotrotz kannst du den Film immer noch abgeschlossen für sich schauen. Mit dem Wissen, dass da natürlich theoretisch noch was danach kommt, aber es funktioniert trotzdem. Und ich könnte mir vorstellen, dass Fantastic Four auch so konsumiert werden kann. Und ich meine, wir sind ja immer noch nicht so richtig auf den Grund dessen gekommen, warum Marvel nicht mehr so gut funktioniert in den letzten Jahren. Weil da gibt es ja verschiedene Theorien zu. Also es kann ja auch eine grundsätzliche irgendwie Übersättigung irgendwie mit, okay, ich kann jetzt nicht noch irgendwie wieder so einen Superhelden mir angucken. Irgendwann wird es auch langweilig irgendwie, weil die eh immer alle die gleichen Probleme haben. Das könnte das sein. Es könnte sein, dass es halt zu zerfleddert irgendwie wurde und man halt irgendwie nicht mehr folgen konnte und dachte, okay, also wenn ich jetzt diesen Film gucke, muss ich wie viele Serien vorher geguckt haben, um das zu verstehen. So ging es mir da teilweise irgendwo, ne, dass ich so gedacht habe, okay, habe ich denn überhaupt den richtigen Zugriff dann irgendwie auf alles, was da passiert, wenn ich nicht alles vorher irgendwie religiös mir reingezogen habe? Ja, und kann halt natürlich auch sein, dass wir einfach grundsätzlich also darüber, wo wir ja schon mal kurz jetzt drüber gesprochen haben, dass wir einfach uns in einer Zeit bewegen, wo man gar nicht so Lust irgendwie auf Eskapismus hat oder sehr ausgesucht sich eskapistische Themen sucht, wo man sich mit befassen möchte. Deshalb, also dadurch, dass wir das nicht wissen, ist es halt schwierig zu sagen, finde ich.
Also es ist tatsächlich, es bleibt spannend. Ich bin auch sehr gespannt, wie der Film dann tatsächlich läuft. Also ich könnte mir beide Sachen vorstellen. Aber ich glaube, immer wenn es heißt, so, ja, Superheldenmüdigkeit, ich glaube, sowas gibt es nicht. Also die Leute haben einfach nur keinen Bock, sich alles reinzuziehen. Die Leute wollen halt, in Anführungszeichen, gute Filme gucken. Und das ist so auf der einen Seite halt so irgendwie was Alleinstehendes. Du kannst es halt gucken, ohne vorher irgendwie Hausaufgaben gemacht zu haben. Aber es ist auch irgendwie sowas, was sich so vertraut anfühlt. Ich glaube, das ist Leuten auch wichtig. Also keine großen Risiken eingehen, sondern in einen Film gehen, wo sie wissen, sie werden gut aufgehoben. Und es ist halt ein Marvel-Film. Da weiß man in der Regel schon, was man bekommt, wenn man reingeht. Und dadurch, dass es halt so ein Film ist, der halt so ein Gute-Laune-Film ist, wo du so wirklich mal für 2 Stunden lang den Alltag vergessen kannst, könnte ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Kann mir aber auch vorstellen, dass es halt so ein Blabla-Film ist, also wo man dann so nach einer Woche sagt, so ja, war okay. Also schwer zu sagen. Es ist halt, das ist tatsächlich so eine Sache, die auch so in den letzten Jahren immer prävalenter geworden ist, dass es mittlerweile halt nicht mehr diese Selbstläufer gibt und dass du auch bei so Filmen, wo du denkst, so der wird's, dass halt solche Filme dann noch floppen. Also ich glaube nicht, dass der Film floppt, aber weiß nicht, kann jetzt schwer einschätzen, ob das jetzt so ein Milliardenfilm wird oder ob der in Anführungszeichen nur sein Budget wieder einspielen wird. Keine Ahnung.
Naja, ich meine, es gibt ja noch eine weitere Komponente, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, aber ich meine, wir werden ja auch so dermaßen zugeschüttet grundsätzlich mit Content, dass wir ja auch darüber sprechen, dass wir halt eine totale, mal abgesehen davon, dass wir irgendwie durch TikTok darauf geprimed worden sind, immer nur noch 2 Minuten irgendwie Aufmerksamkeitsspannen zu haben, maximal. Wenn nicht sogar weniger, ich glaube 20 Sekunden oder so und dann ist unsere Aufmerksamkeit weg. Funktioniert halt nicht so gut, wenn du 120 Minuten in einem Kino sitzen musst, ne? Also dann, wenn du wie so ein Eichhörnchen irgendwie alle 20 Sekunden vergisst, worum es eigentlich ging. Und auch irgendwie, wenn wir darüber sprechen, irgendwie so Second Screen, dass man eigentlich es kaum noch schafft, irgendwie zu Hause auf der Couch zu sitzen und sich mal was wirklich mit vollem Bewusstsein reinzuziehen, ohne dass man das Gefühl hat, okay, ich muss ja gleichzeitig vielleicht noch mal kurz irgendwie gucken, was auf Instagram abgegangen ist oder ich muss vielleicht sogar noch mal was googeln, selbst wenn es was ist, was im Film vorgekommen ist und dann bin ich wieder irgendwie abgelenkt, weil dann ist da wieder irgendwas, wo meine Aufmerksamkeit hängen bleibt. Ich glaube, das sind lauter Komponenten, die da irgendwie mit reinspielen, warum bestimmte Formate gerade irgendwie auch gar nicht mehr funktionieren und warum, ja, wir alle irgendwie so ein bisschen, ja, so eine Fatigue erleben, im Sinne von, worauf kann man sich noch einlassen?
Das ist auch so eine generelle Lebensfatigue vielleicht so.
Ja, das ist einfach grundsätzlich, es ist einfach too much.
Ist alles too much, ja. Und dann brauchen wir vielleicht auch manchmal so einen Film, der uns in die Arme nimmt und sagt, keine Sorge, alles wird gut am Ende, da kommt schon jemand und rettet den Tag. Ist vielleicht auch ganz nett. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wie hat euch der Fantastic Four Film gefallen? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Vielen Dank an dich, Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide. Regie Juan Jiménez. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.